Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Wir haben heute das Thema Das bewegte Kind, Gesundheit im Zeitalter der Digitalität.
Mein Name ist Christian Theiss.
Ich bin Tim Bindel und heute ist bei uns
Katrin Blatz.
So, liebe Freunde an den Empfangsgeräten da draußen. Letztes Mal sind wir so ins allgemeine Schwadronieren gekommen und haben unseren Gast letztes Mal einen Tick zu spät vorgestellt. Ja. Den möchte ich jetzt.
Das passiert uns heute genauso wieder.
Das passiert
wieder.
Uns heute fast auch, aber ja. Nein, ich versuche es mal direkt. Wir freuen uns sehr, dass wir Katrin Blatz heute bei uns dabei haben dürfen. Katrin ist promovierte Sportwissenschaftlerin, ist in der Sportpädagogik zu Hause, kümmert sich um Themen wie Gesundheit, mentales Training, bildet auch Sportlehrer aus, das heißt einen klaren pädagogischen Bezug und freut sich, Teil einer Wissenschaftskommunikation zu sein, im Radio, Katrin, im TV. Und wie hast du einmal so schön gesagt, da zitiere ich dich jetzt gerade, dass wir unsere PS auf die Straße bringen.
So ist es.
Ja, und bringen wir die heute auf die Straße?
Ja, wir waren ja auch nicht zusammen essen. Ich denke, da können wir richtig unsere Face auf die Straße bringen. Das ist ja was einem häufig auffällt, ne? Dass die eigene Leistungsfähigkeit gar nicht unbedingt wirklich auf die Straße kommt. Ich sag dann immer, es ist wie bei so einem Auto, wo die Räder durchdrehen. Und ich denke, heute kriegen wir die Pace auf die Straße.
Ja, bei so einem Mittagessen, Tim, drehen die Räder durch. Kann schon passieren.
Okay, also es gab eine kleine Vorgeschichte zu diesem Podcast. Wir haben uns schon eine Weile vorher getroffen. Manchmal keine gute Idee. Wir haben ordentlich gegessen.
Ja.
Und sind jetzt schön in Mittagsschläfchenlaune hier. Aber wir bringen trotzdem volle PS auf die Straße. Vor allem ist es ja gut, wenn drei Kisten ans Rennen gehen sozusagen. Ich lehne mich ein bisschen zurück erstmal. Ihr quatscht, Katrin. Schön, dass du da bist. Und erzählt mal, was bei euch so los ist, Christian und Katrin.
Ja, erstmal muss ich sagen, Katrin, das bewegte Kind. Warst du ein bewegtes Kind?
Ja, ich hatte das Glück. Ich hatte keine Kindheit mit irgendwelchen digitalen Geräten großartig. Außer vielleicht ein Fernseher. Aber das war auch so, dass es nicht unbedingt frei zugänglich war. Also da gab es schon auch Regeln zu. Das heißt, ich hatte tatsächlich wirklich das Glück, viel Bewegung in meiner Kindheit zu haben. Auch dadurch, dass meine sportlichen Interessen toll auch gefördert wurden von meinen Eltern. Da kann ich mal ein schönes Dankeschön an meine Eltern rausschicken.
Ja, vielen Dank an Katrins Eltern.
Ja. Ja.
Thema für Muttertag. Die uns fleißig folgen hier, die wissen, wir nähern uns dem Muttertag. Im Mai wird es so sein, da werden wir viele Mütter hier zuschalten. Katrin, dann ist vielleicht dann auch dabei.
Ja, das wäre doch super. Dann
fragen wir mal, was die sagen über deine medienfeindliche Kindheit.
Ja, ich muss ja euch was fragen. Ihr habt ja diesen Titel dieser Episode so ein bisschen verhackstückt. Ist das angelehnt an eine Filmkomödie der 90er Jahre?
Absolut, das kam mir sofort in den Sinn. Ja, ihr denkt
auch
an Der bewegte Mann. Ja, klar.
Und jetzt muss ich eine kleine Geschichte dazu erzählen, weil ich bin heute hier hochgefahren zum Campus und hatte meine Apple Music auf Shuffle eingestellt, ja. Und wisst ihr, was dann?
Ach, ja. Das sind doch die. Da ist Max Rabe dabei.
So, und richtig? es kam doch wirklich, als hätte Apple Music mich getrackt. Es kam: Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
Ja, ich kenne das. Ich kenne den Soundtrack. Der Soundtrack war populär.
Ja.
Damals war Til Schweiger eventuell noch kurz cool, wenn ich mich recht erinnere. Das hat sich aber dann...
Bis Manta hat's dann aufgehört. Nee, aber genau, Max Rabe war in Der bewegte Mann. Mhm. Das erste Mal mit seinem Palastorchester mit Mein Gorilla hat eine Villa im Zool von, ich glaube, das war ursprünglich von... Boah, das wusste ich mal, weil ich finde,
du magst
cool.
Das, ne? Du
Walter
magst
Jürmann.
So Musik, oder? Hatten wir es nicht schon mal, dass du Max Rabe Fan bist?
Ja,
ja, du magst
doch,
das,
ich mag,
ne?
Max Rabe, muss ich
bei
sagen.
Dir kriegt man so einen gut schön aufgebrühten Kaffee mit Liebe zubereitet und dann läuft mal im Hintergrund Max Rabe.
Also ich kann sag passieren. Mal, ich kann das toppen auf meiner Herfahrt Kampur.
Ach, komm mit mir ins Abenteuerland.
Ja, genau. Ja, und da dann bin ich nach Mainz gefahren.
Da muss ich aber mal ganz kritisch fragen, alles in der Welt läuft da schief, dass irgendein Tonträger pur kommt. Entweder ist der falsche Sender oder du hast tatsächlich aufgelegt. Ne?
Nee, pass auf, viel Bewegung in der Kindheit führt.
Ach, jetzt komm, hör auf
pur im Erwachsenenalter.
Darf ich gar nicht länger drüber nachdenken. Also pur ist noch schlimmer als Til Schweiger, finde ich. Seht ihr das anders?
Ja, ich sehe es absolut anders.
Ah, okay.
Ich finde beides toll.
Ja. Til Schweiger und pur.
Ja.
Okay, wir müssen dringend über Gesundheit sprechen, glaube ich, in dieser Episode.
Ja, nee, schön. Ich fand das eine, ich hatte das schon mal. Da bin ich hier hochgefahren, da wurde irgendwas erzählt von, ich kann mich nicht erinnern, war bestimmt Episode, da waren wir noch einstellig. Deshalb ist so lange her, dass ich mich nicht erinnern kann. Aber, ja, Max Raabe, der bewegte Mann und heute zum bewegten Kind. Das war doch schön, oder?
Total schön, aber ich würde einmal nachhaken bei Katrin mit der Kindheit und mit so ein bisschen Glück gehabt ohne Medien und so. Hat sich das denn jetzt geändert? Du hast 1421 Follower.
Was läuft falsch?
Und damit will ich mal sagen, wahrscheinlich die populärste Sportwissenschaftlerin im deutschsprachigen Raum. Ich stelle es einfach mal so als These in den Raum.
Die darf diskutiert werden.
Ja, genau. Wer denkt, er ist erfolgreicher in dem Bereich, meldet sich bitte bei
genau,
uns.
Genau, der darf das claimen, sagt ja. Man ja so. Er darf diesen Titel claimen, Katrin. Ja,
was ist passiert? Was passiert? Wie kommt man dazu?
Mir war es ein großes Anliegen tatsächlich. Ich habe ja in meiner Forschung gemerkt, so dass Forschung eigentlich letzten Endes für jedermann sein sollte, die Ergebnisse. Und ich habe gemerkt, dass eben gerade über so eine Wissenschaftskommunikation, das heißt eben beispielsweise im Radio, im Fernsehen, aber eben auch gerade die sozialen Medien sich dafür sehr eignen, um Wissen transparent für jedermann darzustellen. Denn ja, wenn man durchs Internet klickt, dann findet man da natürlich auch relativ viele Dinge, die ja vielleicht gar nicht unbedingt so sind. Und da finde ich es ganz arg entscheidend, dass eben gerade Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sich dafür einsetzen, dass eben auch wertvoller Inhalt im Internet geteilt wird.
Dr. Katrin Blatz folgen also, wer das hier hört, schaut mal da rein. Mhm. Da gibt es eine Frau, die selbst sehr aktiv ist, würde ich sagen. Man sieht dich relativ häufig spazieren gehen an einem Fluss.
Ja,
richtig.
Ja. Ja, richtig.
Man sieht dich joggen, man sieht dich Golf spielen, du bist bewegt und du hast dazu auch immer so gewisse Tipps sozusagen. Mhm. Die kannst du jetzt mal für die Leute rausgeben, die dir doch nicht auf Insta folgen wollen, aber diesen Podcast hören.
Ja, also meine große Überzeugung ist, dass wir eigentlich von Grund auf alle Bewegungsliebhaber sind. Nur haben wir teilweise in unserer Biografie verlernt, dass es uns eigentlich Spaß macht. Ja, wir sind dann irgendwann in den Kindergarten gekommen, in die Grundschule gekommen und auf einmal ging es vielleicht auch um so etwas wie Leistung. Man hat gemerkt, manche Sachen kann man nicht und vielleicht kamen dann eben auch solche Dinge wie Medien dazu, dass man auf einmal sich weniger bewegt und dann sogar vielleicht das Gefühl hat, naja, am schönsten ist es eigentlich auf der eigenen Couch oder am eigenen Bett. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir alle etwas finden können, was uns tatsächlich begeistert, was uns Spaß macht. Bewegung sollte kein weiteres To-Do auf unserer ewig langen To-Do-Liste sein, sondern tatsächlich etwas sein, was uns Spaß macht, was uns zu unserem Wohlbefinden auch beiträgt. Und da lade ich immer alle ein, so ein bisschen auch auf die Suche zu gehen, mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann bin ich mir sicher, dass jeder auch was findet, was ihm wirklich Freude bereitet und was eben nicht noch so ein weiteres Pflichtprogramm ist.
Ja, auf alle Fälle ein sehr, sehr sympathischer Selbstanspruch, wie ich finde. Ja. Und deshalb bist du auch heute da, weil wir über Bewegung in der Kindheit sprechen, auch mit so einem Nachtitel, haben wir ja genannt, Gesundheit im Zeitalter der Digitalisierung. Also alles, was gerade en vogue ist, haben wir in diesen Titel reingeklatscht. Und wir gehen raus aus der Einleitung, weil wir auch viel mit dir nachher über wirkliche wissenschaftsthematischen Inputs sprechen wollen. Und wir begeben uns in The News zusammen und gucken, was das Leben von uns allen gerade so macht.
Christian schafft es ja immer wieder, so meine kleinen Tricks zu entlarven. Ich will eigentlich von Anfang an über Inhalte sprechen, aber Katrin, wir müssen ein bisschen quatschen.
Ja, das mache ich auch gerne.
Machst du auch gerne.
Ja.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
Was erlebst du so? Das ist wieder viel zu offen. Christian, versuch du es mal. Quatsch. Du kannst besser quatschen als ich. Mach mal.
Meinst ja. du? Aber Smalltalk ist eine wichtige, Smalltalk ist eine wichtige Fähigkeit.
Ja, kann ich auch. Mach mal. Ja? Aber jetzt mach mal einen Quatschimpuls. Einen richtig schönen Quatschimpuls.
Okay, Katrin, du hast eben deine Ohrringe ausgezogen.
Ja, richtig.
So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ne?
Ja.
Erzähl mir, was ist da los?
Mit den Kopfhörern. Mit den Kopfhörern und den Ohrringen. Ja. Das hat nicht so gut gepasst.
Das ist nicht
die mussten
das
weg.
Das ist nicht so das Wahre gewesen. Genau. Ich muss eine Sache noch unterbringen. Die habe ich versprochen, weil jeder von uns hat ja, das ist übrigens auch spannend, jeder von uns hat eine unterschiedliche Art von Notizen hier vor sich liegen.
Ja.
Oder vor sich stehen vielmehr. Katrin, was hast du vor dir?
Ja, ich bin voll im Zeitalter der Digitalisierung angekommen. Natürlich ein Laptop. Ne?
Einen Laptop. Ich habe ausgedruckte Notizen vor mir. Da sage ich gleich noch einen Punkt zu. Und Tim hat
Karteikarte.
Ein Stück Kuchen.
Kuchen will ich auch.
Tim hat handgeschriebene Karteikarten.
Ja.
Und deshalb Grüße gehen raus in die Abteilung Theorie und Praxis der Sportarten bei uns, liebe Fabienne. Ich stände fast ohne Notizen hier und ich habe versprochen, dass ich mich herzlich bedanke. Sie hat mir nämlich meine Notizen ausgedruckt, weil mein Drucker gestreikt hat. Also
ihr macht euch abhängig, Leute, so.
Ja, abhängig. Seid
ne? Also ich bin nämlich wissenschaftlich aufgewachsen, nämlich auch medienfern. Da Grüße gehen raus an Eckhard Balz, dem ich beibringen musste, wie man kopiert. Insofern bin ich da jetzt auch stehen geblieben und bin eigentlich ganz froh mit meinen kleinen Notizchen da.
Ja, ich finde das schön. Jeder kriegt hier andere Gedankenstützen.
Mhm. Ja. Aber um mal Tims Frage zu beantworten, was so los ist.
Ja, tatsächlich.
So, funktioniert doch die Frage.
Haben wir noch gar nicht beantwortet.
Funktioniert
noch.
Ja, ich warte ständig, bis du was sagst, Katrin.
Ja. Los. Ja, also ich werde tatsächlich nächste Woche das erste Mal seit langer Zeit wieder am Meer sein. Das ist nämlich eine große Leidenschaft von mir schon immer gewesen, zu reisen. Und auf Reisen habe ich auch immer gemerkt, dass gerade auch die Bildungssysteme total unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Ländern und auch wie Sportunterricht aussieht, wie die Sportkultur aussieht. Und da freue ich mich total drauf, jetzt, dass ich bald mal wieder
an die Ostsee komme.
Ich wollte gerade sagen, darf man fragen, welches Meer?
Es ist warm.
Spanien.
Korrekt, ja, der Christian weiß
sofort. Der fällt also auch immerhin, ne?
Ja, aber das ist Costa Blanca?
Ja,
stimmt das? Stimmt das auch noch?
Lorette.
Malotze.
Malotze. Mit den Kolleginnen, schön Lorette nochmal, ne? So mit Söhnlein Brillant schon auf der Hinreise und so, ne? Oder?
Den gibt's hier.
Schon im Intercity zum Flughafen. Flump, flump, flump.
Aber wir dürfen doch jetzt nicht mehr so fliegen.
Ja.
Ja, letzte Reise wird das sein. Und dann hier schön Heidelberg.
Ja.
Apropos Heidelberg, darf ich? Ich habe gerade Smalltalk eine ganz gute Verbindung. Mhm. Ich habe eine Reportage gesehen, Jugend am Arsch hieß die, in ARD. Ging es um Jugendphase in Corona, da war explizit Heidelberg erwähnt. Und zwar, weil dort die Studierenden ganz schön Aufstand gemacht haben, die Jugendlichen im weitesten Sinne, sich dort ihre Freizeit zurückholen wollten, durch die Gassen gezogen sind und dann gab es Verbote und keine Bluetooth-Boxen mehr am Neckar und alles mit allem drum und dran. Warst du dabei?
Bei den Jugendlichen?
Ja.
Danke für das Kompliment. Nee.
Du warst auf der anderen Seite.
Ja, ich war auf der anderen Seite.
Katrin war auf der Seite.
Aber hast du davon was mitbekommen? Du lehrst in Heidelberg, du hast einen Lehrauftrag in Heidelberg, kennst also die Studierenden da?
Ja, also ich habe es auch mitbekommen und ist auch ein Stück weit verständlich. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt für uns alle auch eine besondere Zeit gewesen, ne? Mit vielen Einschränkungen. Deswegen ist es umso schöner, dass wir uns heute mal live sehen. Ja, wir haben es bisher nämlich auch nur digital gesehen.
Ich hab mit Studierenden im Seminar festgestellt jetzt, dass ich ein bisschen was umwerfen muss in der Konzeption. Die haben total Lust darauf, miteinander ins Gespräch zu kommen. So, und ich muss noch viel mehr so von Input-Elementen weglassen, weil die haben Lust, miteinander zu diskutieren und sich wieder neu kennenzulernen. Einige haben mir gesagt so, ja, ich bin zwar irgendwie im fünften Semester, ich hatte zwei Semester in Präsenz, aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, die habe ich aus den Augen verloren. Die muss ich jetzt erstmal wieder kennenlernen. Ich fand das also so schockierend, das nochmal von den Studierenden selbst zu hören, dass ich mir gesagt habe, du musst die Seminare jetzt auch so gestalten, dass die das ein bisschen zurückbekommen, was denen gefehlt hat.
Soll ich meine Überleitung machen? Sind wir schon für eine Überleitung bereit?
Für eine Überleitung wohin, ist die Frage. Ja.
Zum Wissenschaftsteil?
Nein!
Nein! Ach Gott, ich bin so schnell, ich will Gas geben, richtig?
Katrin. Aber das merkt ihr die.
Netter Versuch.
Ja. Nice try.
Oh Gott. Man merkt, du bist zum ersten Mal hier.
Ja, ich suche jetzt irgendwas Schönes hier. Ja. Aber,
nein, du musst noch weiter. Aber was du machen kannst, habe ich erfahren, du kannst schon mal so Sportliches aus deinem Leben quatschen. Das könnte ich dir mal vormachen. Ich bereite mich jetzt auf einen Triathlon vor, Leute.
Wahnsinn.
Ja, ich bin in der ersten Trainingswoche.
Entschuldigung.
Ja, und habe seit langem mal wieder was anderes trainiert im Kraftstudio, außer mein Oberkörper, und habe Kreuzheben gemacht. Mhm. Und ich kann mich seit 2 Tagen nicht mehr bücken.
Naja, ich sag mal so ganz klar, Kreuzheben grundsätzlich auch Oberkörper.
Ach, dann mache ich was falsch oder was? Oder nee, war es eine andere Übung?
Ich jetzt einfach mal sagen.
Krass hintere Beinmuskulatur, der Bizeps,
ach so.
Femoris.
Okay.
Oder super krass, ich will das nie wieder machen.
Und das ist wirklich für einen Triathlon eine
sinnvolle... Ich habe extra da muss Krafttraining einbauen, ja, muss Gesamtmuskulatur stärken. Ich habe mir so ein sehr, wie immer, wenn ich was neu anfange, bestelle ich mir erstmal alles, was man dazu braucht und dann geht es erst los. Da habe ich mir so ein Buch bestellt mit Trainingsplänen drin und jetzt geht es tatsächlich 5-mal die Woche. Cool. Ich war auch schon schwimmen, noch draußen sogar. Ich habe so ein Schwimmbad entdeckt, die hatten noch so Herbstschwimmen.
Aha. Mhm.
Und jetzt.
Und hast du deinen Wettkampf schon gescheduled, wie man so schön sagt? Ja, also weißt du schon, wann der ist?
In der Nähe von Münster am Ende Juni. Also ich werde jetzt circa so ein halbes Jahr mal nochmal Sport treiben.
Herzliche Einladung an alle.
Ja, Ziellinie. Zum Anfeuern. Ziellinie, warten. Genau. Wann kommt Bindel?
Ja.
Ja. Vor oder nach der Kehrmaschine?
Also so lächerlich ist mein Leben von Midlife-Crisis durchzogen. Das ist ja wirklich traurig. Wie sieht es bei euch jungen Menschen aus?
Also bei mir ist ganz viel Gesundheitssport
am Start. Noch älter, machen wir lieber mal Triathlon.
Ja, genau. Also im Vergleich dazu ist es jung, was du machst. Ne?
Christian, du.
Ja, ich wollte eigentlich noch eine Sache unterbringen zu unserem Campusleben, was so ein bisschen zurückkehrt, was ich auch sehr schön finde. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist noch gerade so ein bisschen zerbrechlich. Also ich hoffe so immer, dass irgendwie jetzt das nicht wieder verworfen wird, die ganze schöne Präsenz, die wir jetzt hier haben. Erst die Gruppen ziehen wieder durch die Stadt und machen die Etablissements unsicher. Schön, das auch zu beobachten und vielleicht auch unter Umständen ein Teil davon zu sein. Aber Ich hoffe, das bleibt.
Ich denke schon, dann nochmal rauszugehen, glaube ich jetzt nicht. Wir sind ja relativ streng an den Universitäten, auch was Kontrollen und so weiter angeht, bin ich jetzt skeptisch. Aber tatsächlich sind echt nochmal Erstis unterwegs.
Ja, vor allem, wir haben mit einer Gruppe gesprochen, das war ganz nett. Das waren, wir sind Corona-Erstis, haben sie sich genannt, waren aber im dritten Semester und haben jetzt eine Tour gemacht.
Ja.
Ja, das war schon ein bisschen.
Also es muss schon hart sein, wenn man angefangen hat zu studieren, wirklich eigentlich zu Hause auf der Couch. Also ich freue mich für alle Studierenden, die jetzt tatsächlich sich mal kennenlernen können, live und auch so ein bisschen am Unileben teilnehmen können.
Das Soziale ist ja extrem wichtig, sagt man.
Ja.
Apropos das Soziale, und das kann ich auch noch einen kleinen Funfact, und wir gehen auch gleich in den wissenschaftlichen Teil. Wir waren mit einer MitarbeiterInnengruppe hier unterwegs in der Stadt, und als wir dann mit den Corona-Erstis ins Gespräch kamen, kam die Frage dann auf, was sie uns denn geben würden, ja, was wir denn so wären, ja, also was wir an der Uni denn so machen würden. Und welche Fächer haben sie uns zugeschrieben? Oder mir persönlich? Welche Fächer, Tim, welche Fächer würde man mir zuschreiben?
Ich weiß eins. Soll ich zuerst,
Tim? Ja, bitte.
BWL.
Yes, einmal war es dabei. Sehr gut. Aber es liegt an der Brille bestimmt.
Zauberei.
Ah, ja, genau. Ja. Weil ich was mache. Habe ich irgendwas aus dem Hut gezaubert? Nein, es war noch...
Jura.
Bauingenieurwesen oder irgendwie so. Ach, Maschinenbau, ja.
Das sind ja fast Beleidigungen, die du da gefallen lassen musst.
Und da habe ich gesagt, danke für das Gespräch und tschüss.
Hättest einen Bizeps zeigen müssen.
Ja, ich hatte
doch ganz gut im Training,
hatte,
oder?
Ich hatte, wie sagt man, weite Kleidung.
Ja.
Sonst hätte man es direkt erkannt.
Die Winterjacke, Katrin, die schluckt, weißt du, gell? Die Winterjacke.
Ja,
ich warte noch auf das Startup, was eine körperbetonte Winterjacke rausbringt.
Ja. So mit integrierten Muskeln.
Ich meine, die ganzen,
schwierig.
Optisch engagierten Influencer, da muss doch was kommen.
Habe ich letztens auch eine Unterhaltung mitbekommen. Da war einer, der echt ein richtiges Tier im Fitnessstudio, aber der hat sich darüber beschwert, dass man ihm das nicht ansieht, wenn er Klamotten anhat. Und das stimmte. Und es gibt nämlich tatsächlich welche, denen man das mit Klamotten ansieht und welche, denen man es erst ohne Klamotten ansieht.
Mhm.
Der hat das bedauert, so im Grunde. Katrin, bist du in Fitnessstudios unterwegs?
Ja, tatsächlich. Ja.
Ach, krass, stimmt, ich weiß, ja. Kann man auch auf Instagram.
Katrin, dir sieht man.
Ja, danke. Schon öfter gehört.
Ey, das
na, Moment, wir müssen ja jetzt den einen müssen wir jetzt noch unterbringen, dass du uns schon ganz schön heute einen eingeschenkt hast, ja, weil wir ja die klassische Frage gestellt haben, aus welcher Sportart kommst du denn, und beim Mittagessen so ziemlich selbstbewusst einfach Gewichtheben rausgehauen hast.
Und ihr habt es mir geglaubt.
Und Tim und ich so, ja, okay.
Ja,
klar.
Willst den Leuten auch nicht zu nahe treten und sagen, du Gewichtheben? Also, ich habe es geglaubt.
Also,
alles,
ich auch.
Ja, ist ja alles erlaubt. Wir sind eine sehr diverse Gesellschaft geworden.
Stellen wir es mal richtig, nein, kein Gewichtheben.
Ja.
Aber ja.
Erzähl mal, aus welchem Sport kommst du?
Fitnessstudio. Ich komme tatsächlich aus der Leichtathletik und aus dem Bereich Gymnastik, Tanz.
Ah, herzlich willkommen. Bist gut aufgehoben bei uns. Das sind in Mainz auf jeden Fall auch Hochburgen. Die zwei dunklen Türme, Leichtathletik, Gymnastik, Tanz haben wir auch.
Ja, ich habe ja gerade schon die wunderschöne Halle gesehen. Der Leichtathletik.
Ja, vielleicht gehen wir hier nachher noch was durch die Gegend schmeißen. Wer weiß.
Ja.
Stimmt.
Das wär, ne? Katrin. Tim hat einen... ja, okay.
Ich überlege gerade noch, welches Studienfach keine Beleidigung wäre. Also wenn man jemandem sagt, du studierst bestimmt... Punkt. Was ist denn das coolste Studienfach, was man jemandem
sagt? Auf jeden Fall Germanistik.
Echt? Philosophie? Ja, das ist auch nicht
Boah.
So... Nee. Da ist man wahrscheinlich so ein total verlumpter Typ.
Da bin ich ja mit Maschinenbau noch ganz...
Oh nee, Maschinenbau ist echt... Ich habe Elektrotechnik studiert, das so, nee.
Hast du es abgeschlossen?
Ja.
Ja? Und danach nochmal?
Nee, das war Berufsschullehramt.
Ah ja,
in Karlsruhe als zweites Fach, übrigens begonnen. Das ist gar nicht so weit weg von da, wo du dein Unwesen getrieben hast, sozusagen.
Ja.
Das war schlimm. Also Maschinenbau, Finger davon lassen, ja.
Ja, ich habe deine nerdige Seite ist was Elektrotechnik und meine ist ja das Mathe-Studium gewesen.
Und meine vielleicht, ja Germanistik.
Vielleicht ist das Germanistik. Ja. Ah. Liest du denn gerne?
Ja, ich lese gerne. Ja.
Ja, Instagram-Posts zum Beispiel.
Ja, von dir.
Ja, da gibt's nicht so, viel. Das ist eine schnelle Lektüre.
Ja, eben.
Zum Beispiel.
Ja.
Okay, Leute, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne, Tim, aus dem Neuigkeiten-Blog, oder hast du noch was Spannendes? Du hast eigentlich immer was Spannendes.
Hab ich, aber ich sag's euch nicht.
Ich habe noch eine spannende Neuigkeit.
Los.
Und zwar habe ich ein neues Format auf Instagram. Tipps aus der Sportwissenschaft.
Ja, also Werbung bringen wir nicht unter, Katrin. Ja, kannst du für dich behalten.
Ja, das sind aber News.
Nein, schön, ja, okay.
Ja, weil ich gemerkt habe, dass wir richtig viel aus dem Bereich des Sports lernen können, auch im übertragenen Sinne für andere Bereiche. Und deswegen dieses neue Format.
Ja, cool. Klickt euch auf alle Fälle da mal rein bei
Katrin.
Letzte
Frage noch aus diesem Bereich, der nicht Wissenschaft ist. Bist du eigentlich nur auf TikTok?
Nee, habe ich mir aber schon überlegt.
Ja, wir müssen das machen, weil ich merke es bei den jungen Leuten, Insta geht in den nächsten 2 Jahren, wird es den Bach runtergehen.
Ach so. Ja, dann könnten wir doch mal so einen Tanz zusammen machen, so einen TikTok-Tanz.
Du kannst doch Wissenschaft auf TikTok machen.
Ja, das sowieso.
Ja. Ein Tanz.
Ja, aber zwischendurch mal, um es aufzulockern.
Du kommst aus dem Tanz.
Ja.
Ich tanze auch leidenschaftlich gerne und sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Mhm.
Und Christian, bei dir ist das nicht so richtig das Thema, ne? Oder?
Auch ich habe wir hatten auch schon im Podcast über unsere Erfahrungen und Liebeskummer im Tanzkontext gesprochen in der Schule damals. Glaube ich.
Warst du nicht dabei?
Nee.
Den musst du dir mal anhören.
Ja, es ist.
Seid ihr auf TikTok?
Bestürzend.
Nee. Nein.
Nein.
Ich habe es mir aber jetzt runtergeladen.
Das ist der erste Schritt.
Ja.
So, Leute, das war The News.
Cool.
So, ganz kurze Transition habe ich mir hier aufgeschrieben mit Blick auf die Uhr. Katrin, du bist mit dem Auto hierher gekommen, richtig? Eigentlich Zeit, sich stammtischmäßig mal über die Spritpreise aufzuregen, kurz, oder? Hast du eine schöne Fahrt hierhin gehabt?
Ich hatte eine wunderschöne Fahrt, es hat ganz tolles Wetter und Mainz, ich bin heute, glaube ich, das erste Mal in Mainz.
Ich bin
jetzt schon ein Fan von Mainz, ja.
Ja, gut, alles andere wäre auch die falsche Antwort.
Wissenschaftlicher Teil, los.
Ja, genau, los geht's. In medias res, here we go.
Ja, wir haken das jetzt ganz schnell ab. Also wir machen das jetzt sehr strukturiert in diesem wissenschaftlichen Teil. Das nehme ich mir jedes Mal vor. Du auch,
yes,
Christian.
Sir.
Genau. Und deswegen, wir schießen einfach mal so mit ein paar Definitionen rein. So Gesundheit, was ist das eigentlich? Was gibt's denn da Neues? Sag uns doch mal, was das ist doch so ein großes Feld. Katrin, hilf uns mal bitte.
Riesenfeld, irgendwie gefühlt auch in aller Munde. Spannend dabei ist, dass Gesundheit nicht nur ein Zustand des körperlichen Wohlbefindens ist, sondern dass es tatsächlich erweitert wurde über den Zustand des seelischen Wohlbefindens. Das heißt, dieser Gesundheitsbegriff wurde durch die mentale Gesundheit erweitert. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, gerade im Kontext von Kindern und Jugendlichen, wenn man sich Studien zu Social Media anschaut, was das teilweise mit der mentalen Gesundheit macht. Sehr spannend, welche Krankheitsbilder da teilweise auch hervorgerufen werden, wie Magersucht, Bulimie und dergleichen. Wir haben auch in der Mittagspause zusammen darüber gesprochen, dass teilweise sich Kinder und Jugendliche schon gar nicht mehr hübsch finden, wenn sie sich nicht ohne Filter sehen, weil das schon völlig normal ist in sozialen Medien, dass immer alles geglättet ist und alles irgendwie in Perfektion aussieht. Das heißt, dieser Gesundheitsbegriff im Kontext von Kindern und Jugendlichen ist natürlich sehr spannend, denn zum einen, wie gesagt, das Körperliche, zum anderen eben auch das Mentale und gerade im Alter, im Zeitalter der Digitalisierung ist aus meiner Sicht eben beides wirklich sehr unter die Lupe zu nehmen.
Genau, also man hat ja auch da während der Pandemie dann nochmal davon gelesen und gehört, auch Depressionen bei Jugendlichen, auch gerade Kinder und Jugendliche, was das bedeutet hat, da jetzt im Grunde eingesperrt gewesen zu sein. Jetzt bei dem, was du gesagt hast, könnte man auch sagen, ja, da müssen wir halt irgendwie die Medien zügeln und verbieten, aber dir geht es ja auch darum, dass Bewegung gerade etwas tut für die Gesundheit, dass es für die körperliche was tut, das haken wir mal irgendwie ab, wobei man ja auch darüber noch referieren könnte, aber Bewegung und diese mentalen Aspekte, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausbauen.
Ja, vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz was zum Ist-Stand. Also die Realität laut Studienergebnissen ist aktuell so, dass sich 80% der Kinder und Jugendlichen zu wenig bewegen. Wir wissen, dass 50 Millionen vorzeitige Todesfälle jedes Jahr sich vermeiden ließen, wenn wir uns mehr bewegen würden. Und das Traurige an dieser Situation, die aktuell herrscht, ist, dass eben eigentlich wir alle von Grund auf Bewegungsliebhaber sind. Wenn wir Kinder beobachten, die lieben es, sich zu bewegen. Und was passiert da eigentlich, dass es auf einmal dann so aussieht, dass wir uns in so einem großen Bewegungsmangel tatsächlich befinden? Es gibt zahlreiche Empfehlungen, ne? Also die WHO empfiehlt zum Beispiel den 5- bis 17-jährigen Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren, dass man sich 60 Minuten am Tag moderat bewegen soll. Ich meine, da spielt natürlich sowas wie der Weg zur Schule, aber auch ja der Sportunterricht, Vereinskultur eine zentrale Rolle. Und es werden 3 Tage intensive Bewegungen empfohlen. Und da muss man natürlich jetzt drüber nachdenken, ja, wie können wir denn im Zeitalter der Digitalisierung tatsächlich Bewegung in dieses eigentlich erstmal, wir sprechen ja von Screentime, in diesen sitzenden Tätigkeiten vor dem Smartphone, vor dem Tablet, wie können wir da Bewegungszeit integrieren? Und ich sage immer, naja, es hat so viele positive Effekte, ne? Wir wissen ja, auf die Knochendichte hat es positive Effekte, aufs Muskelwachstum, auf die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems, auf die Fein- und Grobmotorik und so weiter, kennen wir eigentlich alle. Mhm. Wie schaffen wir es, Kinder und Jugendlichen zu erreichen? Und wenn wir doch wissen, dass sie viel digital unterwegs sind, na, dann sollte es doch eigentlich ein leichter Weg sein, über die Digitalität tatsächlich mehr Bewegung auch ja, zu ermöglichen und zu vermitteln.
Da ist natürlich auch die Frage, dass sich die digitalen Angebote für Kinder und Jugendlichen. Ich weiß nicht, ob du da auch Beispiele parat hast. Mir fallen dann immer so Sachen ein, wie beispielsweise Pokémon Go oder irgendwelche Virtual Reality Virtual Glasses, ja, wo dann Digitalität oder digitales Spielen auch mit Bewegung verbunden wird. Ist das deiner Meinung nach eher ein Alibi-Argument, wo man sagt, da wird Digitalität mit so ein bisschen, ja, wie gesagt, Alibi-Bewegung verbunden? Oder ist das wirklich was, wo man sagen kann, hey, das bewegte Kind in Zukunft einfach auch mit Hilfe von digitalen Elementen?
Ja, ich sage immer, jede Bewegung zählt. Und wenn es wenig ist, jede Bewegung zählt, besser als keine Bewegung. Insofern aus meiner Sicht ein wertvoller Ansatz, eben auch über die digitalen Medien zu gehen. Wir haben gerade über TikTok gesprochen. Da werden Tänze gelernt und aufgenommen. Ja, das ist auch Bewegung. Also es gibt schon zahlreiche Möglichkeiten, die man nutzen kann und die tatsächlich auch Anreize schaffen können für Kinder und Jugendlichen, sich mehr zu bewegen. Das heißt, der einfache Weg zu sagen, alles klar, wegen der ganzen Smartphones und so weiter bewegen sich weniger, alles klar, die nehmen wir ihnen weg und dann werden sie sich mehr bewegen, das wird mit Sicherheit nicht der Weg sein.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Bei mir immer, es heißt Kinder und Jugendliche. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob eben Kind oder Jugendliche. Das Smartphone macht einen Unterschied. Das, klar, kommt durchschnittlich in der 5. Klasse, also eher in der frühen Jugend mit ins Spiel. Ich glaube, Kinder kann man noch ganz gut bewegen. Das kriegt man hin. Da hat man noch eine gewisse Autorität irgendwie, dem was zu bieten und sagen, ey, komm, wir gehen raus und da ist was und ich arrangiere was und das ist cool. Bei Jugendlichen, das funktioniert nicht. Ich mach's mal ganz provokant. Das ist einfach unfassbar langweilig, sich zu bewegen. Und wenn ein Erwachsener sagt, ey, denk mal an deine Knochendichte oder sowas, also bist du super lost, wenn du jetzt irgendwie sagst, jo, alles klar, ich werd mal später gesund und lebe lange. Ja. Macht auch gerade Bock, irgendwie nicht lange zu leben und ordentlich einen rauszuhauen, dann stirbt man halt 10 Jahre früher. Das ist halt auch Jugend. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen differenziert reingucken in Jugend.
Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit keine Argumentation zu sagen, du hast den gesundheitlichen Vorteil. Gesundheit ist meistens etwas, was ja gerade eigentlich die Jugend auszeichnet. Ja, die sind ja in der Regel erstmal gesund. Also das heißt, es ist vielleicht eher eine Motivation für jemanden, der älter ist, der denkt, jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio, um mich gesund zu halten. Ich denke, da darf es eigentlich auch nicht so sein, dass wir mit einer Autorität herangehen und sagen, du solltest so und so viel dich am Tag bewegen, sonst wird die Smartphone-Zeit gekürzt oder sonst was weiß ich was. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da spielt der Vorbildcharakter von uns allen einen ganz großen Einfluss. Ja, das heißt, statt irgendwie autoritär als Eltern mit den Kindern zu sprechen, zu sagen, du sitzt schon den ganzen Tag da vor deinem Smartphone, einfach mal selbst aktiv ein aktives Leben vorleben, selbst aktiv werden, selbst rausgehen, spazieren gehen. Also der Vorbildcharakter spielt da aus meiner Sicht bei Jugendlichen einen viel, viel höheren, hat einen viel höheren Einfluss als irgendwelche Maßregelungen.
Mist. Also d'accord, Katrin. D'accord, Katrin. Aber auch wenn ich deinen Eingangsprolog, sage ich jetzt mal, das Credo für mehr Bewegung natürlich aus meiner sportlichen Perspektive absolut teile, ja, ich finde, man muss immer aufpassen, oder ich ertappe mich auch oft dabei, dass das Ganze nicht zu missionarisch wirkt, ja, weil Tim hat es eben schon mal so angerissen, jeder hat, glaube ich, auch aus unserer Perspektive das Recht, sich explizit nicht zu bewegen. Und meinst du wirklich, wenn dann ich als Elternteil mich bewege und mein Kind aber sagt, ich habe jetzt viel mehr Bock hier vor der Xbox zu sitzen, ist das so ein großer Vorbildcharakter, das dann mitgemacht wird, oder muss ich dann sagen, wir machen es gemeinsam, ja? Also dieser Vorbildcharakter will mir nicht so ganz, der fehlt mir so, vielleicht weil ich auch selbst noch nicht Elternteil bin, kann sein, ja. Aber das finde ich immer schwer zu greifen.
Ja, also
darf ich kurz so einen Übergang schaffen? Ich glaube, das ist dann irgendwie doch zu einfach funktional gedacht. Man ist jetzt mal punktuell ein Vorbild. Mhm. Man wächst da in solche Familienkulturen rein. Es gibt bewegte Familien, würde ich sagen, die das im Grunde von Geburt an als Thema haben, die dann nicht im Auto zur Schule die Kinder bringen und sowas, dann wächst man da irgendwie rein. Würdest du mir da recht geben?
Absolut, ja. Also einmalig irgendwas vormachen bringt ja erstmal gar nichts. Ne? Also das muss tatsächlich, um etwas als Vorbild wahrzunehmen, muss es natürlich was Langfristiges sein. Und natürlich kann es dann auch sein, dass sich dann der Jugendliche vielleicht in der Situation dagegen entscheidet. Aber das ist auf jeden Fall mal ein besserer Ansatz, als dem Jugendlichen zu sagen, den anzumeckern und zu sagen, ja, wenn du jetzt nicht aufstehst, bin ich total sauer. Je nachdem, wie alt auch und wie alt die Kinder sind oder die Jugendlichen sind, macht es auch Sinn, dass man vielleicht auch mal sowas thematisiert. Da hatte ich mal vor langer Zeit ein Video mit The Simple Club zugemacht zum Thema Bewegungspausen, dass eben gerade beim Lernen, ne, und Noten sind doch noch häufig irgendwie ja Motivatoren vielleicht auch für Kinder und Jugendlichen oder aber auch ja was, wo sie einen Ehrgeiz entwickeln können. Dass eben gerade durch Pausen, durch Bewegungspausen Lernprozesse optimal gestaltet werden können. Ne? Und das kann zum Beispiel auch sowas sein, dass man dann eben sagt, du, und dann ist das Kind vielleicht auch mal ganz dankbar, wenn man da mal reinkommt als Eltern und sagt, weißt du was, du bist jetzt schon eine Stunde lang vor deinen Büchern gesessen, komm, jetzt gehen wir mal raus oder jetzt machen wir mal eine coole Musik an. Ne?
Mit Blick auf unseren Titel würde ich gerne auch nochmal für unsere ZuhörerInnen kurz definieren, weil wir ja das bewegte Kind geschrieben haben. Also wenn wir über Kindheit sprechen, ja, sprechen wir häufig ein Alter bis so ungefähr 10, je nachdem, wie man da noch mitnimmt, ja. Da ist es natürlich auch schon so, und da habe ich auch eine kurze Statistik, wenn man so möchte, mitgebracht, dass die Eltern, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, natürlich auch, wenn es insbesondere um Vereinsaktivitäten geht, aber auch informelle Settings, vielleicht am Stadtrand irgendwie, ich kann mir hier vorstellen, wir haben hier zum Beispiel in Mainz oben einen Streetballplatz an der Arena, wenn ich da hin möchte, muss ich halt doch auch oft von Eltern gefahren werden vielleicht oder muss irgendwie Geld bekommen für die Öffis oder keine Ahnung. Also da bin ich ja auch schon bei dir, dass da elterliche Vorbilder oder zumindest Eltern und Kinder an einem Strang ziehen müssen. Was das nochmal unterstreicht, ist, dass in Deutschland 3/4 der Kinder von 3 bis 10 Jahren erstmal täglich im Freien spielen. Ja? Und über die Hälfte sind in Vereinen noch, wir sagen ja immer noch, weil die Vereinszahlen sind ja zumindest stagnierend hier und da. Ja? Und was aber in dem Zusammenhang finde ich immer noch prekär ist, dass die Zahlen ganz, ganz stark abnehmen, wenn es um einen niedrigen Sozialstatus oder Migrationshintergrund geht. Und ich glaube, da merkt man dann doch auch, wenn das nicht familiär unterstützt wird, dann sind Kinder oft auf sich allein gestellt und finden vielleicht dann doch nicht die Alternative des Sports, Katrin, oder der Bewegung. Warum sitzt man dann automatisch? Weil es einfacher ist vielleicht auch? Oder
naja, ich glaube auch, dass wir deswegen so eine bewegte, in Anführungsstrichen, Kindheit hatten. Ich spreche jetzt von uns dreien, weil wir auch gar nicht so viele Alternativen hatten, ja. Also es gab ja eben gar nicht das Smartphone als Alternative und es gab auch nicht den coolen YouTube-Channel oder den coolen Influencer, den man jetzt sich hätte angucken können. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt so viele Möglichkeiten haben, verliert auch so ein bisschen die Bewegung an Attraktivität. Ja, das merkt man ja sogar schon an kleinen Kindern, ja. Wenn man denen ein Smartphone hinhält, sollte man ja vielleicht nicht unbedingt tun, aber wenn man es tut, ne, was für eine Faszination das hat. Und ich würde es nochmal unterstreichen, die hat es auch deswegen, weil wir Erwachsenen ja die ganze Zeit auch an Smartphones hängen.
Also mit der Digitalität, da entstehen natürlich ganz neue Ansprüche, Unterhaltung zu bekommen, auf den Knopfdruck unterhalten zu werden und da nicht zu warten, wie ich zum Beispiel auf Spaß am Dienstag, was einmal am Tag kam, sondern alles ist immer und überall da. Auch die Freunde sind ja da, ohne dass man zu ihnen gehen muss. Da würde ich das sehr unterstützen, dass da tatsächlich ein großes Thema auf uns zukommt. Ich will noch mal eine Sache betonen, was so Maßnahmen angeht oder dich auch mal fragen. Ne? Also okay, wir setzen mal, die bewegen sich zu wenig. Das sind natürlich Durchschnittswerte. So, ne? Es gibt mittlerweile in Städten auch Szenen, weiblich dominierte jugendlichen Szenen, die zu stark auf Gesundheit fokussieren, weil eben diese Ansprache zu groß ist. Ja, man will alles richtig machen. Ich gucke auf den Tracker, gehe meine 10.000 Schritte, ich esse nur gesunde Sachen und ich mache alles so, dass ich möglichst gesund werde. Und dann wird es wieder krankhaft irgendwie. Also kann ich ja gar nicht auf alle dieses Dogma drüberlegen, Leute, achtet da drauf, sondern eben nur auf ganz bestimmte Kinder. Und ich glaube, da kommt jetzt auch nochmal so der Bildungshintergrund ins Spiel.
Ja, diese Heterogenität, die ist natürlich stark zu merken. Ne? Also wir haben zum einen sehr, sehr bewegungsfreudige Kinder, die auch eben vielleicht sehr gefördert werden, in Sportvereinen sehr tätig sind und natürlich eben auch Kinder, bei denen das nicht so der Fall ist.
Ja, da müsste ich ja viel mehr sagen, ich gehe in die entsprechenden Stadtviertel rein, in die Familien rein und muss jetzt nicht irgendwie große bundesweit geförderte Gesundheitsprogramme etablieren, dass zum Beispiel irgendwie in jeder Schulklasse irgendwie das zum Thema wird. Dann kriegen die es eh schon wissen über ihren Elternhaus und das übertreiben, kriegen dann noch mehr von diesem Gesundheitsdogma mit und die anderen interessiert es vielleicht eh nicht. Also muss da nicht viel punktueller an ganz bestimmten, vielleicht adipösen Kindern gearbeitet werden, als der ganzen Gesellschaft zu sagen, Leute,
gearbeitet werden, ja.
Als der ganzen Gesellschaft immer und immer wieder zu sagen, was ich zum Teil auch extrem lästig finde, dass ich raus soll und mich bewegen soll. Ist es meine Sache, ob ich mich bewege oder nicht? Und ich möchte auch gern dick werden, wenn ich will und so weiter. Also ich finde das, was Christian, du auch schon meintest, das kriegt dann missionarische Züge an dem Punkt. Mhm. Und es ist vielleicht auch, bei dir finde ich total, du lebst das irgendwie. Ich kaufe dir das voll ab, so dass du dein Leben auch dominiert und dass du da Glück rausziehst. Aber bei ganz vielen in der Politik denke ich mir, wenn sie über Gesundheit sprechen und leben aber hinten raus ganz anders. Wollen von den Kindern, dass sie rausgehen, sich bewegen und selbst wissen sie doch auch, dass am allergeilsten ist, faul zu sein, Zucker zu essen, Alkohol zu trinken und zu glotzen. Also ist doch ein bisschen so wie mit dem Klimawandel. Man weiß ja, dass es irgendwie irgendwas sein muss, aber irgendwie macht es keinen Bock. Dir vielleicht. So, und jetzt? Es macht keinen Bock, sich zu bewegen.
Ja, also da sage ich ganz klar Fall. Okay. Nein. Ja, also da muss man auch mal, also ich gebe dir, ganz vielen macht es keinen Bock, aber ich zum Beispiel, ich freue mich ultimativ drauf, heute Nachmittag laufen zu gehen.
Ja, laufen zu gehen.
Ja, ich glaube, man hat irgendwann, also man muss, ich habe selbst noch keine klare Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde wie Katrin und sagen, jeder findet irgendwas, ja, aber ich ist zumindest ein sympathischer Gedanke, ja.
Ich bin davon auch überzeugt.
Ja.
Weil wenn wir tatsächlich Kinder beobachten, kleine Kinder beobachten, die würden sich niemals nur auf die Couch legen.
Okay, aber meinst du, der Zug ist dann irgendwann auch als Erwachsener abgefahren?
Nein.
Nein, okay.
Nein, das wäre ja ein sehr trauriges Weltbild, wenn der Zug irgendwann abgefahren ist. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, da muss man vielleicht ein paar Schichten tiefer gehen und ein paar mehr Dinge vielleicht ausprobieren und auch mal weggehen von irgendwelchen Empfehlungen. Jetzt ist der und der Sit-Up am besten für deine Bauchmuskulatur und du musst so und so viel Wiederholungen machen und du musst so und so oft laufen gehen. Von diesem ganzen Müssen weg hin zu mal wieder spielerisch ausprobieren. Und letzten Endes bin ich der festen Überzeugung, dass Bewegung eigentlich Wohlfühlbewegung sein sollte. Das sollte wirklich zu unserem Wohlbefinden beitragen und das wird es nicht können, wenn wir uns an ganz strikte, feste Trainingspläne halten, die jetzt gerade en vogue sind, ja.
Okay, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass je weiter ich mich in meinem Leben vom Sport entferne, der Weg zurück immer schwieriger wird.
Möglicherweise zum Sport, aber ich würde sagen, nicht unbedingt zur Bewegung.
Ich habe das ganz oft auch in meinem Umfeld, da kann ich ja auch ein bisschen mit eigenen Erfahrungen auch über meine jugendliche Tochter sprechen und deren Umfeld. Es ist super schwer, die Kinder dazu zu kriegen, an einem schönen sonnigen Sonntagmittag rauszugehen und irgendwo hinzufahren und wandern zu gehen. Ein bisschen, nicht viel. Da kommen Widerstände, weil man eigentlich was anderes machen will in der Zeit.
Aber Tim, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Fandst du Wandern cool als Kind? Also ich selbst fand Wandern auch nicht cool als Kind.
Ja,
also ich glaube, das ist wieder das Thema. Tatsächlich etwas zu finden, was begeistert. Und wenn momentan solche Themen wie auf TikTok irgendwelche coolen Tänze modern sind, dann ist das doch ein Weg. Dann wäre das eine Idee, tatsächlich, keine Ahnung, mal so ein Familienvideo zu machen. Ja, man muss es ja überhaupt nicht posten zum Beispiel. Ja, oder den Kindern das zu ermöglichen, solche Dinge tatsächlich auch zu nutzen. Ja?
Ich habe noch einen interessanten Punkt, wo ich euch auch gerne fragen würde. Thema rausgehen und was machen. Ja, ich habe auch in meiner Vorbereitung hier mich ein bisschen eingelesen und da war ein Punkt, der auch immer wieder kam, den möchte ich mal zusammenfassen, im Sinne einer technologisierten Umwelt. Ja, also mehr Straßenverkehr, mehr Regeln, mehr Urbanisierung. Also wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, wir sind rausgegangen, sind aufs Nachbargrundstück, haben uns zwei Stöcke abgebrochen und haben dann irgendwie damit gekämpft. Mhm. Ich habe das Gefühl, subjektive Meinung, dass da heute das Ordnungsamt stehen würde, weil erstmal über einen Zaun geklettert werden muss, weil irgendwie das Areal abgesperrt ist. Also es hat sich doch auch was, Tim, das ist vielleicht auch ein Thema, was dich betrifft, Sport und Raum, ja, es hat sich doch auch was in der Lebenswelt außerhalb, also in der Umwelt verändert, was einfach freizeitliche, informelle Bewegung von Kindern hindert, Katrin, oder?
Ja, und zudem natürlich auch so dieses Urvertrauen vielleicht, ja, auch eben durch die Digitalisierung. Man weiß jeden Tag, was überall passiert, welche schlimmen kriminellen Fälle es gibt, dass eben auch vielleicht teilweise Eltern Angst haben, ihr Kind alleine auf der Straße zu lassen, was früher noch gar nicht so ein großes Bewusstsein war. Heute weiß man es einfach, man ist so vernetzt, dann weiß man, dass gerade sonst wo irgendwas passiert ist. Also auch das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie man eben auch als Eltern den Kindern ermöglichen kann, rauszugehen.
Also Beispiel, ganz kurzes Beispiel. Wir wohnen, ich bin in Limburg groß geworden und da haben wir am Stadtrand gewohnt. Meine Eltern wohnen am Stadtrand, ja, relativ ländlicher Stadtrand. Und da habe ich mit meinem besten Kumpel früher, haben wir vielleicht 3 Stunden Straßenkreide gemalt und es ist kein einziges Auto uns in die Quere gekommen. Wenn ich heute zu Besuch bin, da hat jetzt mittlerweile jeder Haushalt 2 Autos oder 2,5 oder sowas, ja. Da hat sich schon was verändert auf der Straße, wo ich jetzt sagen würde, also Straßenmal, klar, das wäre irgendwie langweilig, müsste ich alle 2 Minuten aufstehen, weil wer lang fährt, ja. Das ist für mich ein ganz konkretes Beispiel, wo ich sage, da hat sich die Umwelt verändert.
Das ist sicher ein Problem, auch da muss man wieder Stadt-Land unterscheiden. Also Land hat die Problematik, dass einfach keine Kinder mehr da sind, ein bisschen salopp gesagt. Da gibt es schon Projekte, wie man die Kinder zusammenfährt, dass überhaupt noch gemeinsam was gemacht wird. Also das dünnt halt aus. Und in den Städten haben wir das Problem, das du geschildert hast. Aber auch da besteht ja ein bisschen Hoffnung, dass in den nächsten Jahrzehnten sich Innenstädte auch nochmal verändern werden. Und was heute so passiert in der Stadtplanung, geht genau in diese Richtung, dass man versucht, eben Bewegungsorte für Menschen zu schaffen. Und da vielleicht nochmal eine Frage an dich, Katrin. Was sind denn gute Bewegungsmöglichkeiten in der Stadt? Ich sehe da immer nur Calisthenics-Anlagen. Klar, da können Leute hin, die gut trainiert sind, oder Streetball, dann gehen die mit dem Ball dahin. Aber was fehlen doch Orte für jeder Frau?
Also ich finde, grundsätzlich gibt es so viele gute Orte, nämlich beispielsweise die Schule. Lernen ist nach wie vor eine Tätigkeit, die man häufig im Sitzen macht. Obwohl wir so viele Konzepte schon entwickelt haben, sieht die Realität an Schulen häufig noch so aus, dass wir einfach den ganzen Tag sitzen. Und dann findet vielleicht mal noch 2 Stunden Sportunterricht in der Woche statt und ansonsten wird gesessen. Und man könnte Lernen auch anders gestalten. Gerade im Zuge der Digitalisierung könnte man Inhalte auch als Podcast zur Verfügung stellen und sagen...
Wer macht denn sowas?
Ja.
Podcasts.
Und sagen so, und den hört ihr euch jetzt mal an, danach reden wir mal darüber. Ne? Und während ihr euch den anhört, gehen wir raus und laufen ein bisschen im Park. Oder aber auch, wenn gelernt wird, dann Sprachnotizen, sollen sich die Kinder selbst Sprachnotizen machen, beispielsweise in ein Tablet, und sich das dann später auch in Bewegung anhören. Wir wissen ja auch, dass Lernen teilweise besser in Bewegung funktioniert, dass unser Gehirn besser durchblutet ist. Ja. Also da würde ich schon mal gar nicht so weit denken wollen. Ich würde mal sagen, es gibt so tolle Orte und da sind die Kinder jeden Tag so viele Stunden. Und das sollten wir doch endlich mal schaffen, dass Lernen endlich nicht mehr nur Sitzen bedeutet, dass Lernen auch Bewegung bedeutet oder noch viel mehr Bewegung bedeutet, mehr als nur ja, die bewegte Pause oder der Sportunterricht.
Ich würde sogar noch eine Forderung draufsetzen, gerade weil sich Schule auch bei den Jüngeren auf eine viel größere Zeitspanne des Tages ausdehnt. Wir haben immer mehr Ganztagsangebote, wir haben immer mehr auch in Grundschulen Schultage, die weit in den Nachmittag reingehen, wo vielleicht früher schon um 4 Uhr in Vereine oder in andere sportliche Aktivitäten sich begeben werden konnte. Das ist, glaube ich, jetzt die Institution Schule auch etwas in der Pflicht, mehr Bewegung in diesen Ganztag einzubauen. Was gar nicht zwangsläufig mit der reinen Lernzeit vielleicht zusammenhängt. Da gibt es natürlich die große Diskussion, nimmt die Ganztagsschule den Vereinen Mitglieder weg, die möchte ich jetzt hier nicht aufmachen. Da gibt es genügend Abhandlungen, wer sich da informieren möchte. Aber ja, da bin ich bei dir, Katrin, auf alle Fälle.
Das Problem scheint ja zu sein, sowohl in der Stadtplanung als auch in der Schule, man will ja Ordnung haben.
Genau, ja.
Und die Ordnung macht einem das Leben ja leicht. Es gibt also funktionale Orte für Spielen, Spielplätze, für Sporttreiben, Sportplätze. Und in der Schule gibt es einen Klassenraum und einen Sitzplatz. Also vielleicht gibt es zu viele funktionale Denkweisen so, ne? Aber es gibt trotzdem, glaube ich, eine echt große Klientel von jungen Menschen, die kein Interesse am Wettkampf hat, die kein Interesse am Ball hat, die kein Interesse am Krafttraining hat. Und für die braucht es Orte, wo sie sich gerne bewegen. Und da würde ich gerne mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, Vorschläge einzureichen, wie das aussehen könnte.
Oh ja, das wäre sehr spannend.
Kneipp-Tretbecken.
Ich hätte noch eine, ich merke schon irgendwie so von den Molekülen, die hier zu spüren sind, dass wir bald aus dem wissenschaftlichen Teil raus müssen, aber ich würde gerne noch mal was abrunden, weil wir jetzt ganz selbstverständlich setzen, okay, man muss sich bewegen und dann passiert irgendwas. Klar, okay, man lebt länger und so und bleibt gesund, das will ich mal wegstellen nochmal. Aber es ging ja um dieses Wohlbefinden, auch der mentalen Art. Da möchte ich dich mal nochmal bitten zu beschreiben, was ist das eigentlich? Mhm. Wie fühlt man, woran merkt man denn Wohlbefinden eigentlich? Mhm. Vielleicht bin ich ja schon längst eigentlich völlig in Ordnung mit meinen 2000 Schritten am Tag und mit dem, was ich da ab und zu mache. Vielleicht ist ja alles gut.
Ja, also ist erstmal natürlich schwierig, das Konstrukt Wohlbefinden genau zu definieren. Grundsätzlich bedeutet mentales Wohlbefinden erstmal nicht nur, dass keine psychischen Erkrankungen da sind, sondern dass man tatsächlich seelisch sich gut fühlt in seinem Körper. Und das ist wahrscheinlich auch relativ subjektiv zu betrachten. Ich denke aber doch, dass wir jetzt allen Hörern was an die Hand geben können. Also wenn wir grundsätzlich uns nicht stark gestresst fühlen, wenn wir grundsätzlich erstmal das Gefühl haben, dass es okay ist im eigenen Körper, dann würde ich schon eigentlich sagen, dass wir in einem mentalen Zustand sind, der sich gesund anhört, ja. Es ist normal, dass wir auch mit Problemen immer wieder zu tun haben. Also auch das kann zu einem gesunden mentalen Zustand mit dazugehören, dass man auch Probleme vielleicht teilweise hat. Aber grundsätzlich sollte man eben das Gefühl haben, dass man das alles bewältigen kann. Und dann ist man erstmal in einem Zustand des Wohlbefindens.
Ich finde es gut, dass du das gesagt hast mit dem Wohlbefinden oder Tim, du auch nochmal nachgefragt hast, weil nicht erst, aber insbesondere seit der Corona-Pandemie ist das Thema Depression bei Kindern und Jugendlichen ja nochmal ganz in den Vordergrund gerückt worden. Ich habe keine aktuellen Zahlen im Kopf jetzt, aber die sind deutlich nach oben gegangen nochmal während der Corona-Pandemie. Einen Punkt möchte ich noch unterbringen, weil ich es gerne nach draußen schicken möchte. Wem es noch nicht aufgefallen ist, Instagram zum Beispiel hat auch mit Blick auf diese Body Panic, die ich in der letzten Episode schon mal angesprochen habe, also dem Unterdruck sein, also dem sich unter Druck fühlen von Inhalten, eine Funktion programmiert sozusagen, dass man die Likes, die Anzahl der Likes eines Fotos ausblenden kann, was eben, so ist zumindest mein Wunschhintergrund, was auch Konsumenten von, beziehungsweise was TeilnehmerInnen auch motiviert, eventuell dort teilzunehmen, ohne die Angst, dass mein Foto irgendwie nur 5, 6, 7 Likes abkriegt und ich mich deshalb schämen muss.
Da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Und zwar ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt der mentalen Gesundheit. Ne? Diese ganze Social Media, wenn dann Kinder und Jugendliche sich das anschauen und teilweise das Gefühl haben, da ist jeder total glücklich, jeder ist super zufrieden mit seinem Körper und jeder ist wunderschön und überhaupt. Deswegen habe ich auch gesagt, niemand von uns allen ist total glücklich, immer. Ja, das ist ein Zustand, den es gibt, und es gibt genauso auch den Zustand, wo wir mal traurig sind. Das ist Teil einer eines Wohlbefindens Teil einer mentalen Gesundheit. Ja, also das heißt, das, was die sozialen Medien teilweise suggerieren, dass es immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, es ist einfach nicht die Realität. Und es gehört zu einem gesunden Geist eben auch dazu, zu einer mentalen Gesundheit, dass wir auch mal traurig sind. Und das ist genauso wertvoll wie glücklich zu sein. Ja, das gehört einfach mit dazu. Das möchte ich einfach noch hier unterstreichen.
Ich finde das ein super Punkt, Katrin. Also das meine ich aus der Tiefe meines Herzens. Sage nur auch ganz klar, ich glaube, ich habe noch nie einen selbst auch, und da müsste ich mich an die eigene Nase fassen. Wobei ich bin jetzt auch kein großer Influencer oder irgendwie sowas, aber ich teile das auch nicht. Ich teile keine traurigen Momente auf Social Media. Ich teile coole Sportbilder. Ich teile, wenn ich irgendwo mal schön bin, ja, also schön im Urlaub bin.
Freudscher Versprecher.
Den lassen wir drin.
Den müssen wir rausnehmen.
Den müssen wir rausnehmen. Wenn du irgendwo im Urlaub mal schön bist.
Oh Gott. Aber ihr wisst doch, was ich meine. Oder?
Nee, ne? Nee, oh also, ich nicht.
Nein, das gibt es natürlich auch Leute, die jetzt zeigen,
ja, ich
die
Positivity, das ja auch,
bla bla, und das gibt's ja auch.
Ich finde das, ne? Ja auch gut, wirklich. Ja. Ich finde das gut. Ist für mich allerdings auch eine Perspektive, wo es eine sehr, sehr große Selbstüberwindung natürlich auch braucht, das auch zu teilen.
Absolut. Das ist natürlich ein Problem. Da werden sehr, sehr viele aber sehr, sehr gut mit umgehen können. Die Zeiten ändern sich. Das kriegen schon ziemlich viele ganz gut klar. Dass es aber einige gibt, die das nicht gut klar kriegen, das muss man auch bedenken. Insofern nochmal der Punkt, das geht nicht immer, nicht alle Jugendlichen, Kinder und Jugendlichen müssen geheilt werden vor irgendwas, sondern eben nur ein paar. Und da vielleicht, um noch ein paar klausurrelevante Dinge zu droppen, es gibt Risikofaktoren.
Sehr gut.
Ja, also wir haben ein Risikofaktorenmodell, was Gesundheit angeht.
Jetzt kommt aber noch Salutogenese, genau. Dann haben wir alles.
Genau, das können wir gerade mal übernehmen. Ne? Früher hatten wir die Pathogenese, also erst dann irgendwo sich an jemanden wenden, wenn es schon zu spät ist, wenn Krankheitssymptome sind, also Verstimmungen, die dauerhaft sind bei Kindern und Jugendlichen. Jetzt würde man sagen, Katrin, um das abzuschließen, man kann auch salutogenetisch arbeiten, wenn du dich viel bewegst, ne, und beispielsweise, dann kannst du schon vorbeugend was dafür tun als junger Mensch, dass es dir vielleicht irgendwann nicht schlecht gehen wird. Ist es das?
Ja.
Kriege ich dann 1,7 für?
Tim, gehst du kurz raus?
Wir besprechen uns kurz.
Nein, Katrin, du darfst das Schlusswort zum wissenschaftlichen Teil haben.
Ich denke, dass wir, so wie es der Tim auch gerade gesagt hat, dass wir mit Sicherheit auch in der Zukunft vielleicht lernen, besser damit umzugehen. Es sind ja doch noch relativ neue Prozesse in den sozialen Medien. Und dass wir insgesamt ja jetzt auch nach der Pandemie einige, wo wir jetzt auch schon viele von uns geimpft sind und so weiter, ist auch uns insgesamt wahrscheinlich wieder mental als auch physisch besser gehen wird. Und es wird mit Sicherheit ja sich auch auf das bewegte Kind auswirken.
So, hallo, wir sind noch da. Ja, wir sind ein bisschen lange dran heute, aber das macht nichts, wenn wir ein bisschen länger werden, Katrin, weil es war spannend und ist noch spannend.
Dieser Teil, der jetzt kommt, heißt Nachlese.
Nachklang. Ach so, Nachlese oder Nachklang.
Ja, der ist neu, den habe ich unnachhaltig reingedrückt.
Katrin, klingt bei dir noch irgendwas nach?
Dein Zitat, wenn du mal irgendwo schön bist.
Ja, das kriege ich jetzt um die Ohren gehauen hier, das ist schon klar. Ja,
am Ende muss man, das ist ja wie bei so einem Interview-Leitfaden, guck doch nochmal da auf deinen Rechner, ich auf meine Notizen, Christian, haben wir irgendwas vergessen? Ist da irgendwas Wichtiges, was hier noch 25.000 Menschen hören müssen? Ich guck mal.
Ja, ich kann ja erzählen.
Thematisch aber jetzt noch.
Ja, also ich würde sagen, sehr hilfreich können Rituale sein. Also sowas ganz Banales wie Zähneputzen mag ich zum Beispiel nicht. Aber
Morgenroutinen oder was?
Nee, würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Okay. Aber ich frage mich jetzt nicht jeden Tag so, oh, habe ich jetzt Lust, Zähne zu putzen? Ich mach's halt, weil ich weiß, das muss
dauert
ich halt
ja
machen.
Nur 30 Sekunden.
Genau, bei mir dauert es 2 Minuten, aber...
Ich war ein Witzmann. Bei mir dauert es 4 Minuten. Sieht man doch.
Alle 3 Tage.
Ich habe eine coole neue Entwicklung bei mir im Mund. Ja, bitte.
Also grundsätzlich, glaube ich, helfen Rituale, auch Rituale innerhalb der Familie, um quasi so einen bewegteren Lebens... Lebensverhalten zu integrieren. Das heißt, vielleicht vor dem Abendessen mal zusammen nochmal spazieren gehen, ja. Oder was weiß ich was, abends was als Familie zusammen zu unternehmen. Also auf jeden Fall Rituale können da sehr hilfreich sein, sodass man das nicht immer wieder hinterfragen muss, sondern dass es einfach so ganz klar ist, alles klar, bevor wir jetzt essen gehen, gehen wir nochmal zusammen in den Garten oder laufen nochmal um den Block.
Braucht man allerdings eine intakte Familie für.
Stimmt.
Das wäre nicht so schlecht.
Das stimmt.
Weil es gibt ja echt ziemlich immer, also es heißt, es rutscht dann immer so raus in der Familie und sowas, aber es gibt ja ganz viele Strukturen, gerade bei den Kindern, die das betrifft, die mehr Gesundheit benötigen. Die haben eben nicht diese Familienstrukturen, sondern diese kommen aus ganz anderen Zusammenhängen.
So, was häufig korreliert.
Ja, genau. Und das ist mit der Ritualisierung natürlich schwierig, wenn das ganze Leben im Grunde nicht so eine Tätigkeit hat.
Das ist richtig schwierig und gerade da wären ja eigentlich Rituale wichtig, aber in dem Fall müssten ja tatsächlich dann die Kinder oder die Jugendlichen sich selbst die Rituale machen und das ist wiederum,
Oder dann doch die Schule wieder, ne? Die dann da vielleicht was macht. Da würde mich mal interessieren, gerade so Brennpunktschulen, also so eine Arbeit mal damit zu gehen, zu sagen, ey, hier geht's um Gesundheit, hier geht's um Bewegung, was sind da Projekte, die wirklich funktionieren, sowas, ne? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Aber das führt uns jetzt wieder zu tief rein, ne?
Aber da sehen wir schon wieder, wie wichtig eigentlich der Bildungskontext ist, ne? Ja, klar, weil gerade bei Kindern aus Familien, wo es eben nicht so intakt ist, ist es unendlich wichtig, dass eben auch Bewegungsrituale im Kontext der Bildung, in der Schule, im Kindergarten stattfinden.
Weil von mir, wo ich auch die ganze Zeit drüber nachdenke, auch wenn ich mich an meine eigene Kindheit / Jugend erinnere, ich fand es total schwer, dieses mehr Bewegung in den häuslichen Alltag, sage ich jetzt mal, wenn 3 Meter neben mir der Rechner oder die Xbox wartet. Ich war einer, ich musste immer weg. Also weg aus meinem, wenn ich mich bewegen wollte, Sport treiben wollte, ich musste weg aus den eigenen 4 Wänden. Bin auch keiner, der sich zu Pamela Reif irgendwie vor, Pamela heißt sie ja, Pamela Reif vors TV Stellen trainieren kann, weil ich dann denke, ja, Netflix irgendwie einen Klick weiter. Aber da muss jeder, glaube ich, so seinen Weg finden. Ich finde halt trotzdem, dass außerhäusliche Sportangebote, sei es der informelle Sport an irgendeinem Rollplatz, hatten wir ja auch mal hier angesprochen, für Mädchen, oder sei es auch der Verein. Ja, ich bin ja auch ein Verfechter, grundsätzlich auch vom, ich hatte sehr schöne Zeiten in Vereinen gehabt. Finde ich, sind trotzdem viel wert.
Das bringt mich gerade wieder auf ein Vorhaben, einen Vorsatz, den ich für dieses Semester hatte und auch für die Zukunft. Ich werde keine Beispiele mehr aus diesem ständigen, profanen, selbsterlebten Familien- und Sportvereinsbereich bringen. Also ständig hat man irgendwie gesunde Jugendliche, die in irgendwelchen Familien sind und in den Sportverein gehen können und im Garten auf Bäume geklettert haben. Aber es gibt natürlich unzählige diverse Situationen, wo Kinder in einem Plattenbau, keine Ahnung, mit nur einem Elternteil, 4 Geschwistern und mit Drogen und Kriminalität oder mit Behinderungen oder wie auch immer aufwachsen. Aber ständig hat man so diese, ja, wir sind ja früher auch eben. Und da will ich jetzt in Zukunft auch mehr so Beispiele nehmen von Kindern und Jugendlichen, die nicht so waren, wie ich das sind und die meisten, die eben Sport studiert haben.
Ja,
also da müssen, so ist es. Da finde ich, da müssen viel, viel mehr Beispiele oder von Beispiele von homosexuellen Jugendlichen, die sich da, weiß ich nicht, über Bewegung entdecken müssen, wie auch immer. Das ist uns alles so fern, aber damit müssen wir uns beschäftigen. So Beispiele müssen wir haben.
Ja, das ist natürlich sowieso, ohne jetzt zu sehr in Selbstkritik zu verfallen, das ist natürlich ein großes Problem der Wissenschaft grundsätzlich, dass diese Gruppen, die man kann fast sagen, Zugang haben zur Wissenschaft, von der Wissenschaft als nicht, ich will jetzt nicht sagen, also das ist zu groß, nicht als nicht existent angesehen werden, das ist zu großes Wort, aber zumindest, dass da zu wenig Hinwendungen, also hier volle Unterstützung, Tim.
Zumindest keine Forschung aus den eigenen Reihen,
Genau.
Ja, das wäre nämlich total spannend, weil dann hat man nochmal einen ganz anderen Blick mit Sicherheit auf die Gegebenheiten.
Okay, lass uns den Nachklang beenden und wir haben heute mal wieder was anderes dabei, außer, was hatten wir in den letzten Episoden, so fies kann Sport sein. Wir haben meine persönliche Lieblingskategorie, weil ich ganz viel davon habe und Tims Leben besteht praktisch nur daraus. Unnützes Sportwissen. Katrin hat gar nichts.
Was kann denn Sport unnütz sein?
Das ist wie in der Schule irgendwie, da gibt es... wir wollen Fußball spielen. Ist der eine Typ da wieder dran, hat Geburtstag, wünscht sich Möhren ziehen und keiner hat Bock drauf irgendwie. Genau. Sollen wir machen? Also Möhren ziehen zu dritt?
Geht gar nicht zu dritt.
Fiese Verletzungen.
Aber es ist immer noch sehr beliebt.
Aber lustig, dass mit Erwachsenen irgendwie, mit den Studenten mal Möhren ziehen gemacht? Nee. Das geht richtig zur Sache.
Ich hab's auch nicht vor.
Da reißen Gliedmaßen
ja,
raus.
Genau, ja, genau, richtig. Ja, Leute, ihr könnt noch nachdenken. Soll ich mal was rausdonnern hier? Weil hier wird ja meine...
Das war mal unseres Wort. Was war es übrigens schon? Es gibt Möhrenziehen. Das ist so ein Spiel. Fertig.
Ja. Aber das ist ja kein unnützes Wissen.
Nee, das stimmt. Ja, immer super. Ich bring noch irgendwas. Meine Lieblingskategorie wird hier immer gehatet. Und ich möchte etwas sogar im Thema zum Besten geben. Denn 2007, ja, ist in den USA das erste Mal ein E-Sportler... Ja, im Spiel gibt es, glaube ich, immer noch League of Legends. Vielleicht mal gehört, LOL.
Ja.
Ja, League of Legends. Hat das erste Mal ein Kanadier ein Visa bekommen als Sportler, als E-Sportler für die Vereinigten Staaten. Ja, und das fand ich interessant, dass das schon 2007 stattgefunden hat, weil in Amerika das dann schon als offizielle, ich weiß nicht, ob das offiziell als Sport anerkannt wurde, aber derjenige hieß Danny und dann ist das jetzt wahrscheinlich, was hier in der Mitte steht, sein Nickname, Danny Shiptur Lee, der ist Teil des League of Legends Teams der Amerikaner geworden. Also E-Sports hat schon seit 2007 eine große Rolle gespielt.
Siehste? Und es begeistert dich total. Also ist ja gar nicht unnütz.
Super. Ja doch, aber es bringt mich in meinem Leben aber. Jetzt, glaube ich, jetzt gerade nicht weiter.
Ja. 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 Also ich nutze die Kategorie eigentlich immer nur, um was über mich zu erzählen und was völlig profan zu beginnen.
Katrin, siehst du, was Unnützeres, als was über den Windel zu erzählen. Ja. Ja. Also, der trifft die Kategorie immer mit dem Nagel auf den Kopf. Ja, mit dem Nagel
auf den Bindel.
Ja, und so weiter.
Also ich mag ja total, was du eben gesagt hast, bei diesen Sportlern, die so ein Nickname in der Mitte haben, sowas hätte ich auch immer gerne. Also falls mir jemand mal sowas geben könnte, Tim the Bindel.
Ja. Tim the Hulk.
Es muss schon irgendwie cool sein. Also an Leute da draußen, ich hätte gern so einen Spitznamen da in der Mitte.
Oh, lass mal eine Abstimmung machen hier unter den Studis. Wir suchen den The. Also ja, wir suchen den Nickname von Bindel.
Super peinlich, sich so zwanghaft zur Legende machen. Und zwar, man kann sich die nicht kaufen, man muss die sich verdienen, diese Sachen. Ich werde dran arbeiten.
Okay.
Super unnütz. Ich habe Squash gespielt früher im Verein. Das war in den 90er echt so ein bisschen beliebte Sportart noch. Ich war bei den Squash-Players Ballhall. In Saarbrücken.
Tim the Ballhall. Bindel.
Ich wollte euch nur sagen, da gab es natürlich total neue Begriffe. So. Kennt ihr Squash-Begriffe?
Ich bin häufiger.
Ja, klar kann man
Ball,
da,
oder?
Ich bin häufiger squashen gegangen.
Man kann da Longline spielen, das gibt's, ne? Mhm. Das ist klar. Ja. Könnt ihr euch vorstellen. Ihr könnt euch auch ein Cross vorstellen wahrscheinlich und ein Lob.
Ja.
Aber wisst ihr, was ein Boast ist?
Tim the Boast Bindel.
Dankeschön. Wisst ihr, was ein Boast ist? Ich konnte den Schlag nicht so richtig besonders gut. Wenn der zuerst gegen die Seitenwand geht und dann an die Frontwand kommt, das ist der sogenannte Boast.
Mhm. Gut.
Ja.
Kann ich spielen? Wusste aber nicht, dass es so heißt.
Ja. Ist unnütz?
Ja, nehmen
unnütz
wir.
Genug,
nehmen
ne?
Wir. Ja,
aber warum ist es unnütz?
Ach, Katrin, jetzt betreibt das Semantik hier die ganze Zeit. Jetzt man muss sich ja im Leben auch mal auf was einlassen einfach.
Nicht ich glaube, ich keiner damit mehr Wohlbefinden entwickelt, wenn er das weiß.
Ja, nicht alles hinterfragen hier. Ja.
Ja.
Katrin, du bist leider dran jetzt.
Ja. Dann hau da mal was aus dem Golf raus.
Siehst du, ich habe aus nichts was gemacht.
Ja. Was da unnütz ist im Golf. Ich könnte da so viele Sachen sagen, die nützlich sind.
Okay, pass auf, das ist mal eine ganz andere Mentalität. Ne?
Ja.
Ich finde, du findest alles ist sinnvoll. Ne?
Nee, nicht
deswegen
alles, um
du auch so
Willen.
Viel, dich bewegst du dich auch so viel, das ist Quatsch.
Ja. Dann erzähl doch mal, was Unnützes aus deinem Leben.
Aus meinem Leben.
Ja, hast du mal irgendwas?
Da gibt es so einiges.
Ja, los.
Morgens der Wecker. Okay, Top 1.
Ja? Da fängt doch gleich die erste Morgenroutine an bei dir, oder nicht?
Nein, ich habe keine Morgenroutine. Habt ihr eine?
Ja, schlafen. Das ist meine Morgenroutine. Ja.
Absolut nicht.
Nee.
Immer
okay, Eule oder Lerche, Katrin?
Dann schon eher Eule.
Ja, okay. Dann werden wir schon mal Freunde. Ja, safe Eule.
Das ist die lange pennt, ne?
Ja.
Ja.
Gibt es da nicht mittlerweile irgendwas in der Mitte? Also alles, was
in so ein Intermediate.
Also alles, was so simpel war vor 30 Jahren, ist doch mittlerweile viel differenzierter.
Ja, ich hätte gerne eine, die lange morgens schläft und früh abends. Das wäre so mein.
Ach so, ja. Ich gehe auch gern früh pennen.
Ja.
Was, lange schlafen, früh pennen gehen?
Ich war lange nicht mehr nach.
Ja.
Gehst du noch ab und zu nach 0 Uhr ins Bett, Christian?
Ja.
Ja, ja, okay.
Fast
Katrin,
immer.
Du auch? Bist du zu privat?
Nee. Ah, nee. Ich versuche früher zu gehen.
Also, du versuchst sogar. Du könntest, aber ich schaffe das nicht mal bis 0 Uhr.
Okay.
Ja.
Nee, das sind meine Arbeitszeiten sind meistens so ab 8. Da setze ich mich gerne nochmal dran. Und
was?
Ja, nee. Kann ich gut.
Das mache ich auch
Katrin,
nicht.
Katrin, was ist jetzt da los mit deiner unnützen Geschichte? Oder hast du schon
eine erzählt? Ja, ich habe doch schon eine erzählt.
Welche war das denn?
Eine unnütze Geschichte aus meinem Leben ist der Wecker.
Wieso aus dem Leben, des Sports?
Ja, der Tim hat, nee, der
Hallo E-Sport, ich war so themenspezifisch wie keiner von euch hier.
Du hast Mut zur Lücke, du hast einfach nichts vorbereitet, oder?
Nee, ich habe mir gedacht, ich sag dann einfach mal.
Ja. Weißt du, das
hat man noch nie erlebt.
Also sowas hat man noch nicht, Katrin. Nee. Dich hier hat sowas.
Tut mir leid, aber das muss ich hier auf meinen Karteikarten eintragen. Ja.
Machen Sie bitte den nächsten Termin für die nächste Prüfung.
Ja, und hier wird einem jedes Wort im Mund rumgedreht. Also was ihr nicht wisst, hier, diese Episode ist unwahrscheinlich wie geschnitten worden, wenn ihr bis hierher gekommen seid.
Ist gar nicht wahr.
Ich habe 60% von dem, was produziert wurde, gehört.
Ja, kann mich an zwei erinnern, vielleicht.
Ja, okay. Ja. Oh Mann.
Zwei erinnern vielleicht.
Also ja, wir nehmen es ja gerade erst auf, wir wissen es ja noch gar nicht.
Stimmt, ja. Also ich bin praktisch noch, beim Cutten habe ich die Macht. Ich schneide alles, vielleicht lasse ich auch alles drin. Mal schauen, mal gucken, was passiert. Ihr wisst es noch nicht. Das ist ein unbefriedigendes Gefühl, nicht zu wissen, was jetzt drin bleibt. Aber Katrin, grundsätzlich stelle ich immer eine Frage allen unseren Gästen. Wie war's?
Also ich fand's toll bei euch. Ich freue mich, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Und ich habe viel gelacht.
Ja,
darum ging es überhaupt nicht.
Ich wollte auch gerade sagen, das ist nicht Ziel dieses Podcasts hier.
Lachen rumzulachen. Macht keine Qualität aus, finde ich.
Nein, ich fand es sehr sympathisch, Katrin. Wir haben einen sehr langen, wir sind heute auch weit drüber, aber es ist mir auch egal. Tim ist uns egal, oder?
Ja, total. Ja. Es gibt Podcasts, habe ich gesehen. Ich höre auch manchmal andere Podcasts, um es zu vergleichen. Es gibt echt lange.
Ja, es sind 3-4 Stunden teilweise.
Ja, es gibt echt richtig lange. Aber das finde ich dann auch. Über eine Dreiviertelstunde ist schon.
Ich glaube, diese Podcasts, die macht man dann beim Hausputz an und geht auch mal weg in die, was weiß ich, Wäsche machen und kommt wieder und dann kann man einfach, dann kann man wieder einsteigen, ohne zurückzuspulen.
Muss man mal ein intaktes Haus haben.
Ach so, ja gut. Mhm. Ja. Oh, so viel setzt man voraus hier.
Ja, ja, ihr müsst echt aufpassen, mit der Sprache müsst ihr immer alles so, als wäre alles so easy so.
Ist nicht alles immer easy.
Nee.
Ist
ein bisschen zu einfach.
Und das können wir doch auch mal festhalten.
Ja.
Jetzt gehen wir aber zu Debris hier aus der Episode. Die war so schön.
Gerade habe ich gesagt, ich habe viel gelacht, das war nicht in Ordnung. Jetzt.
Ja. Nee, Katrin, hast du heute noch was geplant? Wir haben ja noch nicht ganz so spät, das dürfen wir ja sagen. Wir haben jetzt gerade kurz vor 4.
Also ich würde tatsächlich heute gerne mich bewegen und Sport machen, aber tatsächlich bin ich leicht angeschlagen, deswegen
Von dem Podcast, wir haben es ja ausgetrieben, genau. Ne? Ja.
Werde ich zurück an den Schreibtisch gehen.
Guck mal Netflix. Squid Games, heieiei, wie stehst du denn dazu?
Ich habe noch nicht gestartet damit. Lohnt sich das zu starten, Tim?
Es ist, ja, mach's mal. Mach's aus mit ein bisschen mit pädagogischem Blick. Ich find's deutlich zu krass, wie mit Gewalt da verfahren wird. Ich find's, also ich bin da selten so, aber ich find's.
Gib mir mal einen kurzen thematischen
Input. Koreanische Serie, Kinderspiele, Erwachsene spielen Kinderspiele, werden mehr oder weniger dazu gezwungen und wer verliert, wird getötet.
Oh.
Ah, Spiel. Okay. Ja, es ist der Renner gerade. Man kann sich vorstellen, dass in Halloween jetzt alle mit den Masken rumlaufen, aber die Art, wie beiläufig Tod hier und Mord auf eine grausame, masochistische Weise inszeniert wird, wenn auch kunstvoll, finde ich deutlich zu krass. Also auf jeden Fall nichts für Jugendliche. Ich finde es nicht ab 16.
Okay, ich bin nämlich absichtlich noch nicht eingestiegen in Squid Game, weil ich gerade The Office fertig gucke.
Das ist schön.
Also das, man kann glaube ich sagen, die Vorlage für Stromberg, es war ja die US-Vorlage.
Deutlich besser.
Ach du Schande, ist das lustig. Ja. Also es ist auch manchmal schäme ich mich ja für meinen Humor, aber das
trifft, ist richtig
das trifft schon echt.
Wie heißt der? Ricky Gervais, dieser Hauptdarsteller?
Ja, das ist glaube ich die englische. Ich gucke mit Steve Carell.
Okay, stimmt. Ja.
Also, gut. Wow, muss ich sagen.
Da kann ich mich jetzt auch mal outen.
Was guckst du jetzt?
Ja? Ich guck gar nichts.
Guck dir auf YouTube das letzte Live-Konzert von
YouTube
Pur an.
YouTube gucke ich natürlich. Ja, und das ist jetzt mein Plan. Ne? Auf der Heimfahrt.
Und tschüss. Ja. Okay, das war One and a Half Sportsman.
Ja. Ihr hattet eine Frage. Wir hatten heute 3 Antworten, die wir hoffentlich sympathisch und kurzweilig für euch verpackt haben. Mein Name ist Christian Theiß.
Ich bin Tim Bindel und hier ist noch
Katrin Blatz.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.